Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Hallihallo, ein neuer Montag ist da und auch eine neue Folge des Keep-Analyse-Podcasts wieder da, nachdem wir letzte Woche hier den ersten Mai-Feiertag ein bisschen gehuldigt haben und ein bisschen die Seele haben baumeln lassen und freigemacht haben, sind wir jetzt wieder hier für euch und ich freue mich ganz sehr, dass ich Johannes endlich wieder aus dem Urlaub eisen konnte. Er hat fast über 5-6 Wochen war da mal im Urlaub, da könnt ihr mal sehen. Ich mache nur eine Woche Pause, wie hier sozusagen die Gehälter verteilt sind bei uns in der Keeper-Analyse-Redaktion im Team. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Johannes.
Hi Sascha, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein nach diesen anstrengenden Wochen für mich im Urlaub.
Du hast mein, zu tun, auf jeden Fall mein
essen,
Beileid.
Viel ja. Sonne zu tanken und war natürlich sehr anstrengend und umso froher bin ich jetzt hier wieder dabei zu sein.
Du siehst mich hier mit betroffener Miene sitzen. Ganz viel Beileid für dich an dieser Stelle.
Danke.
Und schön, dass du wieder hier mal wieder im Podcast, soll ich sagen, zu Gast ist ja eigentlich das falsche Wort, denn du hast ja auch einiges wieder mal mitgebracht, aufgrund der Tatsache, dass jetzt natürlich in den letzten Wochen recht wenig über den südamerikanischen Fußball hier im Podcast berichtet wurde. Erstmal Asche über dein Haupt, das Colo Olimpico so lange nicht geliefert hat. Deswegen würde ich sagen, bieten wir jetzt immer mal dir oder dem südamerikanischen Fußball im Allgemeinen mal hier ganz kurz die Bühne, um ein bisschen über den Football Südamerikaner zu sprechen. Denn gestern war ja in Südamerika das Spiel der Spiele, ne? Boca gegen River. River gegen Boca, so rum ist eigentlich richtig. Der Super Classico, der ja in keinster Weise enttäuscht hat, ne?
Nö, eigentlich das geboten hat, was jeder so ein bisschen erwartet hat. Ich habe auch gesehen, selbst DAZN hat halt vor dem Spiel noch was gepostet, dass der Superclásico läuft, lief dann ja über Sport Digital. Und da in den Kommentaren hat sich das schon im Vorfeld so angebahnt, beziehungsweise haben die User da kräftig schon die Karten erwartet sozusagen. Also gelbe Karten, rote Karten, hartes Spiel war es dann auch auf jeden Fall. Also nach 12 Minuten 2 gelbe Karten schon direkt. Und da geht es halt wirklich viel so auf die Beine und nochmal so ein Stollen nachgesetzt, aber so wirklich am Rande der Legalität. Also das sind dann auch nicht klare rote Karten, weil die gibt es dann auch im Superclásico. Also ist nicht so, dass die Schiris dann zurückhalten. Aber das Spiel an sich war, lebt natürlich von den Emotionen, ist jetzt auch im Monumental wurde es gespielt, in dem Stadion vom Riva, was jetzt letztes Jahr auch nochmal ausgebaut wurde. Also es gab ja früher noch so eine Laufbahn drumherum, was natürlich auch seinen Charme auf jeden Fall hatte. Aber sie haben aus dieser Laufbahn jetzt auch noch Tribüne gemacht, also die Tribüne noch erweitert und die Fans sind noch näher am Spielfeld. Es ist jetzt das größte Stadion in Südamerika, ich glaube 83.000, 84.000 sowas. Und dann kocht die Stimmung ja wirklich. Also ich habe mir bisher, glaube ich, alle Heimspiele von River angeschaut. Die waren alle ausverkauft, glaube ich. Also ich habe jetzt noch keine offiziellen Statistiken gefunden, aber so das bebt da wirklich. Ich war immer so mehr Bombonera, fand ich schon immer so vom Charme irgendwie noch cooler und auch von der Stimmung noch so elektrisierender. Aber gerade ist da, finde ich, so ein kleiner Wechsel, weil das unfassbar ist, was da abgeht. Und natürlich das Spiel auch so ein bisschen aufheizt, war jetzt von den Chancen jetzt eher so ein bisschen mau, nicht ganz so viel. Aber trotzdem konnte man es sich angucken, auf jeden Fall. Bei Boca steht ja Sergio Romero mittlerweile im Tor, früherer Nationalkeeper. Stimmt. Der ja auch viel verletzt war und dann auch gar keinen Verein mehr hatte und man nicht wusste, wie ob der bei Boca nochmal Leistung abrufen kann, aber war für mich vom Boca also der beste Mann auf jeden Fall, hatte 2-3 Mal richtig klasse gehalten. Dann gab es in der Nachspielzeit, also hartes Spiel, viele gelbe Karten, nicht so viele Torszenen, keine Tore. In der Nachspielzeit gab es dann einen Elfmeter, der auch kein glasklarer Elfmeter auf jeden Fall war, so vielleicht kann man ihn geben, ich hätte ihn nicht gegeben. Also Sandes klärt einen Ball und Solari läuft quasi in Sandes rein und wird dann noch von seinem Fuß so ein bisschen berührt, so, aber ja, schaut es euch an. Aber ich
ja, war auf jeden Fall, also bestenfalls ein 50-50-Ding.
Ja,
eher genau. 60-40 genau. Tendenz, eher nein, so, ne?
Richtig, würde ich genauso sehen. Bocha hat dann den Elfmeter in der Nachspielzeit verwandelt.
Gegen Franco Armani.
Genau, unsere Weltmeister bei Riva. Ja, dann sind die Dämme gebrochen. Und zwar in dem Sinne, dass, also man hat's vor dem Bildschirm überhaupt gar nicht so richtig gecheckt, wenn man erst Bocha sieht, wie er minutenlang jubelt, also erst mit seinen Mitspielern, dann irgendwann alleine, hat dann noch so ein T-Shirt rausgekramt, gracias a Deus oder irgendwie sowas. Und dann gab es immer so Zwischensequenzen, wo auf einmal bestimmt 40, 50 Leute auf dem Platz waren, also alles Spieler und Funktionäre von Riva und Bocha, die sich extrem angegangen sind, sage ich mal, und dann von Ordnern und teilweise auch der Polizei getrennt wurden. Das Ganze ging ja so 7-8 Minuten, konnte man die nicht trennen, bis dann irgendwie so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Und dann gab es insgesamt, das hat sich nochmal raufgeschafft. Ich glaube, 7 rote Karten waren es dann doch am Ende oder 6. Ich habe dann nicht mehr ganz durchgeblickt. Ich habe es auf Twitter, dieses ganze Spektakel 8 Minuten gepostet. Das könnt ihr euch da anschauen, weil das war schon extrem wild. Und ich hoffe, ich war jetzt nicht hier zu ausschweifend, aber der Super Classico hat das geboten, was er versprochen hat. Dann ging es noch 2 Minuten weiter mit 8-10, glaube ich.
Ja. Ganz normal, ne? Was man halt so hat, ne? In einem Super Classico in Argentinien da. Aber dass Riva jetzt natürlich sich den Derby-Sieg holte, liegt ja auch, glaube ich, daran, dass mit Martin De Michelis einerseits natürlich ein alter Bekannter so an der Seitenlinie steht für viele deutsche Fußballfans und andererseits auch der Fußball, den man spielen lässt, doch sehr ansehnlich ist. Ne? In den, glaube ich, jetzt 14 oder 15 Spielen, die man jetzt absolviert hat, 8-0 gespielt.
9-mal jetzt sogar mit gestern.
Stimmt, ja natürlich. Ja. 9-0 gespielt. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Gründe, sich Riva dazu anzuschauen. Wahrscheinlich jetzt mit diesem Derby-Sieg dürfte wahrscheinlich dann auch die Stimmung im Hause Winking nicht schlechter sein, nachdem Napoli noch Meister geworden ist, Schalke gewonnen.
Da stimmt gerade alles im Hause Winking auf jeden Fall. Das stimmt, ja, deswegen Riva auch unangefochten jetzt an der Tabellenspitze. Das sieht schon sehr nach Meisterschaft aus. Ich meine, Riva wurde jetzt lange Zeit durch Marcelo Gallardo geprägt, der den Verein dann jetzt verlassen hat. Und dass Riva so mit den schönsten Fußball in Südamerika spielt, ist an sich nichts Neues. Aber De Michelis hat trotzdem so seine eigenen Ideen, das System ein bisschen umgestellt. Hat natürlich auch andere Spieler und macht es wirklich sehr, sehr gut. Also die ersten Spieltage waren relativ holprig. Da hat er zwar auch ein paar Mal gewonnen, aber das waren teilweise glückliche Siege tatsächlich. Aber dann hat er die Zeit bekommen, was er auch bekommen muss, nach so einer prägenden Ära von Gachado. Ist klar, dass es nicht 1-1 irgendwie so weitergeht. Hat die Kurve sozusagen bekommen oder alles das, was er an Ideen hatte, einbringen können. Und jetzt haben sie einen Siegeszug. Wobei, letzte Woche in der Libertadores haben sie auch 1-5 in Rio de Janeiro gegen Fluminense auf die Mütze bekommen. Ist natürlich dann auch, war dann so ein bisschen die Frage, wie sie im Superclásico reagieren. Aber hat alles gepasst auf jeden Fall.
Das denke ich auch. Und jetzt zum Abschluss, gibt es irgendeine Torwart-Tour? Hast du irgendwann gebracht aus Südamerika, weil die ja wirklich prädestiniert dafür sind? Du kannst jetzt auch gerne diesen tollen Freistoß, glaube ich, aus Mexiko oder sowas, ne? Dieses Freistoßtor, dieses einen.
Den Elfmeter meinst du?
Elfmeter, schon, genau. Elfmeter.
Ja, genau. Ja, jetzt am Wochenende habe ich leider nichts gefunden. Das tut mir wirklich leid. Ich habe gesucht. Alle liegen auch hier, Venezuela, Bolivien, wo ich selber keine Ahnung von habe, habe ich mir trotzdem ein bisschen so angeschaut. Ja, zumindest die Statistiken, jetzt nicht die Videos, da muss ich so ehrlich muss ich sein. Aber ich habe leider nichts gefunden, aber genau, Thiago Volpi, ein brasilianischer Torhüter, schießt bei Toluca, einer mexikanischen Erstligamannschaft, seit neuestem die Elfmeter und hat in 4 Spielen 3 Tore geschossen per Elfmeter, was schon mal ziemlich cool ist. Manuel Riemann lässt grüßen, wobei der nicht getroffen hat letztes Jahr. Ne? Ja, genau, Butt, eher so ein Butt. Auf jeden Fall, was übertrieben absurd einfach war, dass er letzte Woche sein Elfer, sein drittes Saisontor dann per Panenka verwandelt hat. Also wirklich im Spiel, kann nicht im Elfmeterschießen oder so, sondern den Elfmeter per Panenka
Also, wer nicht mit diesem Begriff anzufangen weiß, ist dieser Lupfer in die Mitte, den sie dann, glaube ich, auch gegen Italien damals 2006 gemacht hat oder Pirlo damals gegen England 2012. Also so ein Lupfer, ja. Und das war irgendwann 60. Minute oder wann das war, ne?
Ja, genau, das, exakt. Also ich meine, alleine ein Panenka überhaupt im Spiel zu machen, ist schon, egal ob du ein Spieler oder so, das ist schon wild immer auf jeden Fall. Aber als Torhüter, also wenn, es stand zwar 2-0, aber wenn der Torwart den abfängt und dann den Konter einigermaßen gut zum freien Tor ausspielen, steht es dann 2-1 und wie du sagst, da war noch, glaube ich, eine halbe Stunde oder so zu spielen. Wie kommt man auf diese Idee? Es war wirklich absurd, aber natürlich auch komplett feierbar. So.
Ja, definitiv, definitiv. Und das Ganze werden wir euch natürlich auch mit in die Shownotes packen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bevor wir jetzt in diese Bundesliga-Analyse reingehen, ein ganz großes Lob nochmal an Amadeus Marseille, der jetzt immer die neuesten Spieltagsgrafiken für uns erstellt. Vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen, die letzten Images, die ihr in eurem Podcatcher, in der Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, die ihr da seht, die erstellt der liebe Amadeus. Wenn ihr ihm noch nicht auf Twitter folgt, dort einfach mal gerne reinfolgen. Ist halt bei uns bekannt für die ganzen super Grafiken und diesmal werden wir euch auch eine geile Grafik dort zur Verfügung stellen, dass auch ein bisschen was fürs Auge hier mit dabei ist. So, aber nun genug der ganzen Vorrede und lasst uns mal reingehen, Johannes, in diesen 31. Spieltag und dann mal in das einzige Sonntagsspiel reinschauen. Und zwar hat Dortmund dort Wolfsburg empfangen und beim Stand von 1-0 hat Gregor Kobel ja den BVB dort nicht nur vor dem 1-1 bewahrt, den vermeintlichen zwischenzeitlichen Ausgleich, sondern auch eine richtig gute Parade gezeigt, zusammen mit Mats Hummels dann am Ende. Mhm. Wir haben den langen Ball dort auf Patrick Wimmer, der den Ball mit nach innen nimmt, dann im 16er zum Abschluss kommt, so 13, 14 Meter vorm Tor. Und ich finde es bemerkenswert, wie cool Kobel dort einfach bleibt. Ne? Also es ist sehr auffällig, dass er einfach lange stehen bleibt, eigentlich gar nichts anbietet für Wimmer und finde ich auch im richtigen Moment auch nach vorn schiebt, ne? Und gar nicht zu früh jetzt irgendwie schon so die Nerven dort verliert.
Und gleichzeitig dann noch so ein bisschen tippelt, so ein bisschen sich sehr krass bewegt, also sehr deutlich bewegt. Ich glaube, das hat Wimmer auch nochmal so ein bisschen vielleicht nervös gemacht oder so, weil
den Arm so fuchtelt.
Ist so ein bisschen, ne? Ja, genau. Und auch so mit den Füßen ja eigentlich auch so auf der Stelle so ein bisschen hüpft und so weiter. Das war anscheinend genau das richtige Rezept. Und die Parade an sich natürlich komplett überragend. Und wie du gesagt hast, wenn wir hier im Keeper-Analyse-Podcast über Torhüter-Leistungen reden, dann müssen wir eigentlich auch über Mats Hummels reden, weil das ja auch im Prinzip irgendwie eine krasse Parade war, wie er sich dann in den Nachschuss nochmal reinwirft. Sehr wichtige Szene für das ganze Spiel im Prinzip.
Ja, also nicht nur, natürlich, also man hat dann ganz am Ende gemerkt, dass als dann die Luft schon so ein bisschen raus war, oder vermeintlich die Luft ein bisschen raus war in dem ganzen Spiel und dann hat man schon gesehen, dass Kobel so einer derjenigen war, die auf jeden Fall zu Null spielen wollten, hat dann am Ende, glaube ich, schon mal eine Parade gehabt, wo er dann sein Unmut auch recht deutlich zur Kenntnis brachte und sagte, hey Jungs, ich will auf jeden Fall zu Null spielen, wenn du halt schon 6-0 führst, dann musst du halt das Ding halt auch irgendwie zu Null durchspringen. Deswegen war das auch wichtig, auch wenn das jetzt natürlich schon weit noch in der ersten Halbzeit war. Du hast es eben schon angesprochen, ne, dass Kobel diese kleinen Hüpfer macht. Ich glaube, das war auch entscheidend, dass er dann diese, als Wimmer dann in der Box schon drin war und dann sich quasi bereit macht zum Schießen, dass Kobel dort jetzt keine großen Schritte ihm entgegensetzt, sondern halt diese ganz kleinen Tippelschritte ihm entgegengeht, nochmal um diese Distanz zusätzlich zu verkürzen. Ne? War, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, der Wimmer hier nochmal dazu gebracht hat, den Ball nicht im Tor unterzubringen, sondern Kobel dann anzuschießen in dem Fall.
Ja, und das ist auch so ein bisschen der Pass von Arnold ja komplett überragend und ja. Nur so ein Gedanke, dass Wimmer ja quasi, weiß ich nicht, 45 Meter alleine läuft sozusagen, dass es dann natürlich auch viel Zeit zum Überlegen ist und viel Zeit zum versuchen darauf zu reagieren, eben auf den Torwart zu reagieren, aber ja, wenn Kobel nicht viel anbietet, dann war es in dem Fall genau das Richtige.
Definitiv. Und diesen 45-Meter-Lauf lässt Kobel ja auch erst so lang werden. Also wenn Kobel ihn schon irgendwann am 16er empfangen genommen hätte, ne, dann wäre es für Patrick Wimmer ja auch ein leichtes gewesen, ihn überlupfen oder zu umtrippeln oder einen guten Schlenzer anzusetzen. Also von daher technisch, taktisch ein sehr, sehr gutes Torwartspiel, dann auch mit Mats Hummels am Ende des Tages auch noch auch im Nachschuss gut verteidigt. Ne?
Ja, genau. Da darf auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben.
Definitiv. Und dann lass uns mal weiterschauen zur anderen Mannschaft aus dem Ruhrpott, die am Freitag gespielt hat. Und zwar gastierte Schalke in Mainz. Und du schriebst mir dann direkt am Samstagmorgen schon, dass wir unbedingt über Alexander Schwolo reden müssen. Du meinst natürlich diesen Freistoß gegen Aaron Martin. Allerdings würde ich kurz mit dir über zwei andere Szenen sprechen, nämlich über diese erste Szene, ja, in der Kobel eine sehr, sehr gute Figur machte, wie ich finde, nämlich bei diesem Dropkick-Abschluss von Karim Onisivo aus 15 Metern. Eine Parade, bei der ich dachte, geil, Schwolo, endlich hast du auch mal so eine Parade, die dir vielleicht so die letzten paar Spiele oder vielleicht auch die letzten paar Saisons immer mal so gefehlt haben. Ne? Also es steht 0-0, Anfang des Spiels, ein Schuss aus kurzer Distanz, harter Schuss, auch ein Schuss, der jetzt, sag ich mal, glücklich einfach entstanden ist, weil der Ball halt so durchgerutscht ist durch diese Schalker Hintermannschaft dort. Und dann so eine Parade auszupacken, noch eine gute Körpersprache dann am Ende des Tages nach dieser Parade an den Tag zu legen, also gibt es eigentlich sehr wenig zu meckern, ne?
Also das waren eigentlich so ziemlich genau dieselben Gedanken, die ich auch hatte, weil wir oft darüber geredet haben, dass Schwolo für den Abstiegskampf einfach zu wenig Spieler hat, wo er einfach die Mannschaft mal rettet oder sowas. Aber genau bei so einer Parade und wie er sich danach, also übertrieben geile Parade, was ein wirkliches Brett ist, was Onisivo da aufs Tor bringt, den so zu fischen auf jeden Fall, hat einen sehr, sehr guten Eindruck in dieser Situation gemacht. Habe ich auch gefeiert.
Weil er auch, vielleicht abschließend dazu, kann natürlich auch sein, weil die Szene so schnell ging, dass jetzt, weil, was ich bei Schwule manchmal so ein bisschen kritisiere, dass er viel rumzappelt, also so dieses Auftaktsprung plus Arme nach hinten schwingen. Die Zeit hat er jetzt vielleicht gar nicht in dieser Szene gehabt, weil es ja wirklich so schnell ging, nicht, wie der Ball da durchgerutscht ist und Onisivo sofort abgezogen hat, knochentrocken dort, dass Schwolo quasi gar keine Zeit hat, in Anführungsstrichen etwas falsch zu machen. So, ne? Das wäre vielleicht so dieser Punkt, aber ansonsten will ich jetzt Schwolo diese Parade auch gar nicht madig machen. Ne? Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mal weiter zu seinem Gegenüber, Robin Zentner. Denn der hat wiederum, als es 0-0 stand, finde ich, bei diesem Führungstreffer von Cristiano Bülter, dort, finde ich, keine so gute Figur gemacht, muss ich sagen. Also wir haben Bülter, der dort von Zentner ausgehend auf der rechten Seite sich mit irgendwie 5 Übersteiger hintereinander gegen Olsen da durchsetzt, außen vorbeizieht, damit links ins lange Eck abschließt. Und würdest du jetzt Zentner da irgendeinen Vorwurf machen an deiner Stelle, bevor ich mit meiner Analyse loslege?
Genau, da bin ich nämlich sehr, sehr drauf gespannt, weil du das Tor mit reingenommen hast, weil ich nicht so einen Fehler bei Zentner sehe, einfach weil ich habe überlegt, okay, was hätte er anders machen können? Fußabwehr ist richtig, meiner Meinung nach, weil wenn du da versuchst, mit der Hand ranzugehen, brauchst du viel zu lange, logischerweise, um überhaupt den Bodenkontakt, den Ballkontakt zu bekommen, würde ich sagen, weil die Distanz vom Schützen zu Zentner, von Bülter zu Zentner zu kurz war, so zumindest mein Eindruck. Er kann nicht weiter in die Mitte rücken, sonst macht er den kurzen Pfosten auf. Er kann auch nicht weiter auf Bülter zulaufen vielleicht. Vielleicht doch, aber ich würde sagen eher nein, weil dann macht er noch mehr auf eigentlich, wobei der Druck dann vielleicht ein bisschen höher wäre. Okay, das wäre vielleicht das Einzige, dass er Bülter noch ein bisschen mehr attackiert, aber ansonsten, auch wenn der Winkel sehr, sehr spitz ist, ist das, habe ich da auf jeden Fall Schwierigkeiten, irgendwie einen klaren Fehler bei Zentner zu erkennen.
Ja, es ist natürlich ein guter Abschluss, ne, wo halt vorher viel Tempo in der ganzen Aktion drin ist, also Bülter legt sich den Ball dann an Olsen vorbei und dann schließt er dann sofort ab, also dribbelt er nicht nochmal weiter. Und wir sind natürlich dann genau in dieser für Torhüter so ekelhaften Distanz zum Stürmer hin, ne? Nämlich so diese Distanz 7-8 Meter so entfernt bis zum Schützen, wo es dann auch schwierig ist, sozusagen dann irgendwie mit der Fußabwehr zu ergehen, beziehungsweise irgendwie in den Block reinzugehen, weil das halt, die Distanz ist halt leider zu groß, ne? Noch ist es dann auch recht schwierig, dann sozusagen, wie du vorhin schon sagtest, ins Abkippen reinzukommen. Weil einfach die Zeit auch dafür nicht gegeben ist, so schnell dann zum Boden zu kommen. Gerade wenn dann so ein Schuss wie von Bülter, der jetzt mit links quasi ins ballferne Eck reinschießt und sich der Ball dann so wegdreht, das macht es ja nicht unbedingt leichter. Aber ich finde, Zentner kann ruhig noch einen Schritt weiter zur Torlinie stehen. Also du hast jetzt eben hier zwei Möglichkeiten, diese ich glaube, Adam hat es mal hier im Podcast gehabt, mit roter Zone beschrieben, diese rote Zone zu umgehen. Entweder du gibst halt noch weiter nach vorn Druck, ne, oder du stehst halt noch ein Stück weiter hinten und versuchst ja einfach hinten durch ein Abkippen mit einer Handparade an den Ball zu kommen. Beides macht Zentner, also er steht quasi im kurzen Eck und für mein Dafürhalten versucht dich eher weiter nach hinten abzusetzen, weil der Winkel ist relativ spitz. Das ist das eine, was er jetzt quasi so rein taktisch vielleicht falsch gemacht hat, weil dann, wenn er weiter hinten steht, finde ich, kommt er dann schon ran mit der Hand zum Abkippen.
Mit der Hand, ja.
Das ist, glaube ich, schon. Den Fuß sieht man ja, es ist halt genau wirklich dieser Korridor, der da genau reinpasst. Also Zentner streckt ja seinen Fuß so maximal nochmal aus, irgendwie mit der Fußspitze ranzukommen. Auch das gelingt ihm nicht so entscheidend. Deswegen meine Tendenz eher ein Stück weiter hinten stehen, damit du eben mit der Hand irgendwie noch an den Ball rankommst. Auch dann wird es schwer, ohne Frage, aber ich glaube, da hätte er eher eine Chance gehabt. Aber was er jetzt technisch noch falsch macht, das sieht man in dieser einen seitlichen Einstellung ganz gut, dass Zentner brutal weit hinten ist mit seinem Hintern. Also er steht halt sehr, sehr weit oder sehr, sehr stark auf dem hinteren Teil des Fußes, auf hinten auf der Ferse oder der Hacke hinten und nicht so sehr auf dem vorderen Teil des Fußes. Wenn man dann auch sieht, wie er dann quasi zum Ball geht, und dass er dann sich eigentlich mit dem ganzen Oberkörper eintritt und dann wie so ein Hürdensitz dann eigentlich so da sitzt, ne? Oder wie so ein, was ist denn das, so ein seitlicher Spagat, das ist auch nicht, weil er zu sehr mit den Hintern sozusagen nach hinten geht. Das ist, glaube ich, so das Ding, was ich ihm technisch da noch vorwerfen würde, dass er einfach keine gute Vorbereitung auf diesen Schuss hatte und mit dem ganzen Körpergewicht zu sehr hinten drin saß. So, deswegen sitzt er sich ja so komisch auf dem Arsch und kann eigentlich gar nicht so eine saubere Fußabwehraktion reingehen, wo du dann sage ich mal, auf den Oberschenkel-Innenseiten jetzt so sitzen würde, ähnlich wie bei so einem großen Block, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, das hat es jetzt so halbwegs anschaulich gemacht, wie er vielleicht hätte besser agieren sollen. Also vielleicht mehr mit dem Oberkörper nach vorne, mehr das Körpergewicht auf den Fußballen halten, auf dem Vorderfuß halten und dann kriegt er den Ball vielleicht schon weiter vorn mit dem Fuß. Weißt du, wie ich meine? Dass der Ball quasi keine Zeit hat, wegzudrehen. So, das wäre jetzt eine Option gewesen.
Ich da plus, hätte. Man darf aber nicht Marius Bülter da.
Das war ein sensationeller Abschluss. Das war ein überragender Abschluss.
Ich hatte auch mit Jascha Winking, folgt dem alle auf Twitter, ein Freund von uns,
unbedingt. Wir
hatten auch kurz geschrieben und du kennst doch bestimmt dieses Meme, wo je nach Nationalität dein Marktwert steigt und der hat da was zusammengestellt. Marius Bülter, Deutschland 5 Millionen, Mary Balta, Woman, England 10 Millionen Pfund, Bulti 18 Jahre, Mittelfeldstratege Barca 60 Millionen und mein Favorit Mario Bultao 21, spielt bei Benfica, hat das Kicken in der Hosinia gelernt, 100 Millionen.
Ja, großartig,
ich nicht vorenthalten, das habe ich mir
Bultao, ja, das ist stark, ja.
Ja, war also wirklich geiles Ding auf jeden Fall.
Definitiv also. Ein sehr, sehr guter Abschluss, der jetzt hier auch nicht untergehen sollte, aber
wir reden über die Keeper, deswegen auf jeden Fall.
Genau, da wir hier in einem Torwart-Podcast sind, glaube ich, dass Robin Zentner da mit ein bisschen besserem taktischen Verhalten da das Tor verhindert oder hätte verhindern können, auch wenn Robin Zentner natürlich in der Folge einige gute Paraden gezeigt hat und eigentlich der Grund dafür war, dass das Spiel überhaupt zu lange überhaupt irgendwie noch offen
auf jeden Fall, wurde. Genau, das würde ich ganz kurz auch noch hinzufügen, dass ich wirklich den Eindruck hatte, wie, okay, drei Gegentore, aber er war so sicher in den ganzen Aktionen, bei vielen Flanken, auch am Ende beim Elfmeter. Warum, wer hat noch gleich gefoult?
Cassi,
genau. Und dass er nicht Zentner vertraut bei so einem hohen Ball. Er hat das ganze Spiel, sieht er, wie Zentner so dominant eigentlich in der Luft ist. Da brauchst du auch niemanden zu ziehen, weil du hast doch
das
eigentlich
die Sicherheit
auf den Torwart. Das war echt sehr unintelligent, aber gut, in the heat of the moment, in der 90. Minute, dann kann sowas halt leider aus Sicht der Mainzer, zum Glück aus Sicht der Schalker passieren.
Das aber definitiv. Und weil du es gerade eben angesprochen hast, Thema Glück oder halt Unglück, würde ich, weil du es ja so gerne wolltest, nochmal über dieses zwischenzeitliche 2:2 sprechen, was Aaron da erzielte, aus gut 25 Metern. Du hast auf jeden Fall, also jetzt kannst du einfach mal rausfeuern, rausshooten. Warum willst du jetzt hier unbedingt über Alexander Schwolo sprechen?
Also ich will auf jeden Fall über Freistöße sprechen, weil ich es liebe. nein, also es ist wirklich ein grandioser Freistoß, das vorneweg. Nur mich hat es so gestört, dass er nicht versucht, dass er so abbricht seinen Lauf in die Ecke und dann einfach aufgibt. Also ich sag nicht, dass er den da rausfischen muss, aber mich irgendwie so von dem Anspruch, ja, den du hast, du willst doch eigentlich jeden Ball irgendwie fischen und dass du dann aufgibst, das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört, dass er dann so quasi nur noch reinrutscht und gar nicht mehr abspringt oder so. Und ich weiß nicht, wenn er alles reinlegt, vielleicht kommt er noch dran und kann den Ball dann trotzdem nicht aus dem Tor lenken sozusagen. Aber ja,
Leute wie wir dann danach, er hat alles versucht. So, ne? Was willst du ihm jetzt kurz vorwerfen? Und so gebe ich dir recht. Also, das ist ja auch kein, natürlich ein schöner Freistoß, aber der schlug jetzt auch nicht direkt oben im Dreieckangel ein. Er schlug knapp unter der Latte ein, das stimmt. Aber jetzt wird auch nicht mit irgendwie an der Schnur gezogen, geradewegs dort ins Mauereck rein. Die Kollegen vom Sportstudio haben dort noch eine gute Hintertor-Perspektive quasi aus der Sicht von Aaron dort. Schwolo hatte eigentlich auch ganz okaye Sicht, so finde ich, auch wenn natürlich dann mit Unisivo, Chor und Barrero waren es, die dann diese Fünf-Mann-Mauer nochmal erweitert haben. Wir reden ja trotzdem über einen Freistoß aus gut 25 Metern, wo dann trotzdem noch die Mauer steht am 16er. Also du hättest dann theoretisch immer noch die Zeit sozusagen noch loszugehen und Schwolo macht es ja auch. Also es war ja nicht so, dass Schwolo jetzt irgendwie zu spät irgendwie in die Aktion reingekommen wäre oder sonst irgendwas, sondern hatte eigentlich eine ganz okay Vorbereitung, wie ich finde, auf diesen Ball. Geht sogar noch einen kleinen Tick eher schon in die Richtung, weil er es schon ein bisschen gerochen hat, was auch alles gut ist, finde ich. Aber dann, ja, schenkt er diesen Ball dann so her und dann, ja. Das ist jetzt auch ein bisschen doch sicherlich zu viel hineininterpretiert, aber dann hast du halt wieder diesen alten Schwolo, will ich mal sagen, in dieser letzten Wiederholung. Beim Sportschule sieht man so diesen Gesichtsausdruck von Schwolo, den sehe ich halt so oft, wenn der Typ ein Tor kassiert. Das macht mich mal so ein bisschen, ja, es ist dann auch zu leicht gesagt, wenn ich das immer wahnsinnig mache, dann immer so dieses Konstatierte, so dieses, oh, ich bin der Gegentor und ach, oh, nee. Also, und, ich weiß gar nicht, wann das Tor fiel, in der 70. Minute. Also ich erinnere mich an dieses eine Tor jetzt, was Gladbach erzielt hat, dieses 0-2 oder dieses 2-0 gegen Bochum jetzt am Wochenende. Als Stindl dort mit dem Kopf getroffen hat, auch ins kurze Eck dort, in dieses ballnahe Eck dort irgendwie, ne? Wo man auch gesehen hat, dass Riemann eigentlich gar keine Kraft mehr hatte, irgendwie zum Ball reinzugehen, weil er halt schon vorher so viel geleistet hat und dann irgendwie das Spiel dann auch viel Kraft gekostet hat. Da habe ich gesehen, okay, das war jetzt einfach noch komplett körperliche Erschöpfung. Aber jetzt in dieser Szene, boah, komm, also.
Ja, genau.
Bin ich bei dir? Es lässt auf jeden Fall so einen leichten Restzweifel übrig, was wäre gewesen, wenn du die Aktion bis zum Ende durchziehst.
Ja, also es hat mich echt so als so ein bisschen getriggert irgendwie so in dem Moment. Deswegen musste ich dir das schreiben und schön, dass wir drüber geredet haben.
Ja, also ja, vielleicht abschließend dazu bloß noch, in solchen Szenen weißt du ja ganz genau dann, wo der Ball dann definitiv auch hingehen wird. Jetzt anders vielleicht als einen Schuss aus, wie es vorhin mit Bülter oder sowas, wo du auch sein kann, okay, der Ball kommt jetzt vielleicht irgendwie aufs kurze Eck oder kommt aufs lange Eck oder auf Mann, wie auch immer, kann ich mich nicht so früh bewegen. Aber wenn halt klar ist, okay, du kannst ja recht früh schon abschätzen, ob ein Ball jetzt aufs Torwart-Eck kommt oder nicht. Und dann, wenn du weißt, der kommt sowieso in die Ecke, dann leg alles in diesen Schuss rein und versuch mit allem, was du hast, diesen Ball zu verteidigen. Ne? Und ja, das hat mich auch ein bisschen geärgert, dass so ein Ball dann so reingeht. Weil vorher gegen Unisivo, wesentlich kürzere Distanz, wesentlich schwierigerer Ball, dann da fliegt er halt mit... Ja, auch mit allem, was er hat, in diesen Ball rein. Und
genau,
hat pariert. Und jetzt hier
ist genau der Kontrast eigentlich. Ja, Mann. Genau.
Ja. Ja, gut, aber mal sehen. Ich weiß gar nicht, Ralf Femmer fällt, glaube ich, trotzdem mindestens noch ein bis zwei Spiele aus. Okay. Kann man eigentlich nur hoffen, dass Schwolo sozusagen jetzt weiterhin so diese Form der ersten Halbzeit an den Tag legt. Zweite Halbzeit war dann gerade in der Schlussphase, hatte ich auch ein, zwei Szenen so noch im Kopf. In denen er so einen hohen Ball, wo er erst rauskommt, der hinten abstoppt. Ja, und ich dachte, jetzt lass es bitte nicht einreißen, weil es freut mich auch für ihn. Ne? Hat er trotzdem auch eine gute erste Parade gezeigt dort, ne? Und dann drei Punkte geholt. Und dann redet jetzt keiner über Schwolo, hätte er vielleicht den Freistoß halten können, sondern jeder redet darüber, wie geil Schalke noch irgendwie das Ding aufgeholt hat.
Yes.
Also außer die Mainzer innen natürlich. Aber lass uns da mal.
Wir werden es verkraften.
Ne? Ich denke auch, liebe Grüße an Jan an der Stelle. Lass uns mal zum anderen Jan gehen, aber Jan mit Y und Doppel-N. Das war eine starke
Überleitung. Der Übergang, also Chapeau mal wieder. Ich habe so vermisst, hier zu sein.
Über den anderen Jan, den Sommer-Jan. Ich habe das Spiel logischerweise auch live gesehen, am Samstagabend zwischen Bremen und Bayern. Und als Niklas Schmidt da diesen Hammer aus über 30 Metern auspackte, dachte ich mir direkt, ach nö. Ach, jetzt reden wir wieder über irgendeine fehlende Körpergröße. Der, glaube ich, Wolf-Christoph Fuß hat das Ding dort kommentiert für Sky. Hat es gar nicht so, wie, wenn ich mich recht entsinne, so zum Thema gemacht, Sommers Körpergröße oder vermeintlich fehlende Körpergröße. Jetzt haben wir wieder so ein Traumtor und so ein Distanzschusstor gegen einen Bayern-Tor oder speziell gegen Jan Sommer. War das Ding für dich haltbar? Was sagst du? Oder war es einfach nur ein geiles Tor? Das ist ein geiles Tor, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ne?
Ja, genau. Also es fällt mir so ein bisschen schwer, da jetzt Sommer einen anderen Fehler zuzuschreiben, außer dass er zu klein ist. Ich weiß, das willst du wahrscheinlich nicht hören, aber es ist so, klar, Distanz ist riesig, aber es ist ein absoluter Hammer. Sommer, genau, auch beim bei der Zusammenfassung vom Sportstudio haben sie auch eine schöne Hintertorperspektive, wo man sieht, er hat freie Sicht, also das ist kein verdeckter Schuss. Er erkennt, wo der Ball hinfliegt, er macht, das müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen auseinandernehmen, aber ich erkenne jetzt in seiner Schrittfolge eigentlich, wenn ich mir das hier gerade parallel noch mal angucke, in seiner Schrittfolge jetzt auch kein Fehler, so dass er noch einen Zwischenschritt zu viel oder zu wenig macht oder sowas, streckt sich dann komplett und ist dann gefühlt etwas zu klein, aber das ist natürlich auch eher jetzt gerade so mit so einem Augenzwinkern gesagt, weil ich weiß nicht, auch wenn er 5 Zentimeter größer ist und dann gerade mit den Fingerspitzen noch dran kommt, ob er den dann überhaupt noch übers Tor, nebens Tor, wo auch immer hin lenken kann, weil es einfach ein richtig geiler Abschluss ist. Deswegen, ja. Yeah.
Aber wir haben uns ja jetzt lange nicht gehört, in der Zeit hat ja Jan Sommer unter anderem gegen Man City oder auch gegen Hoffenheim dort diverse Fernschuss-Gegentore kassiert. Wie blickst du, sag ich mal, als jemand, der jetzt kein Torwarttrainer ist, auf diese ganze Sommer-Debatte und Sommer-Bayern-Debatte und diese ganze Körpergrößen-Gaga?
Ja, Gaga. Okay. Du sagst eigentlich schon. Also es ist ja ein sehr guter Weltklasse-Torhüter, definiert sich nicht über Körpergröße. Also wenn du jetzt 1,70 bist, ist es vielleicht was anderes. Aber wie groß ist denn Jan Sommer?
1,83.
1,83, ja. Also das
Sommer ist
ja,
Neuer ist 1,93. Also.
Okay, gut, dann die 10 Zentimeter. Also es kann natürlich in gewissen Situationen zum Nachteil werden, aber es ist so ein bisschen müßig, darüber zu reden, weil du das nicht genau aufschlüsseln kannst, ob da 10 Zentimeter Körpergröße jetzt so einen Ausschlag gegeben hat, als ob er jetzt nicht nur dieses Gegentor, sondern allgemein da Gegentore verhindern könnte mit 10 Zentimeter mehr, I don't know. Also ist natürlich vielleicht so, aber das, man weiß es doch gar nicht. Also warum diskutiert man so viel dafür? Dass Jan Sommer ein überkrasser Torhüter ist, ist doch seit Jahren, fast schon seit einem Jahrzehnt doch irgendwie bekannt. Und nur weil er jetzt kleiner als Manuel Neuer ist und Bayern mehr Distanztore bekommt, irgendwie das kann man ja auch nicht komplett an Jan Sommer ausmachen. Also wie wenig Druck Kimmich da dem Schmidt gibt bei seinem Abschluss, ist doch der größere Fehler, meiner Meinung nach.
Genau, das ist, glaube ich, eine Sache. Und noch dazu, glaube ich, also wenn wir jetzt bloß mal diese eine, also oder nochmal anders, das Tor, was Niklas Schmidt hier geschossen hat, das wird er in seiner Karriere nie wieder schießen. So, das muss er auch mal dazu sagen. Das war jetzt halt dieser eine von einer Million. One in a million shot, so, weißt du? Also das erstmal, das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, wie du schon sagst, ne, dass Bayern da jetzt in letzter Zeit viele Fernschuss-Gegentore kassiert hat, liegt sicherlich auch daran, dass das Mittelfeld, namentlich hast du jetzt Kimmich schon genannt, nicht so den Druck gegeben hat, aber die Szenerie, wenn man sich bloß anschaut, das geht ja eigentlich schon los, dass Sommer hinten den Ball hat und dann einen Pass auf die Licht spielt. Ich weiß jetzt nicht, welches Kommando da kam, ne, von die Licht, oder wie man auch sieht, wie er sich dort, wie rum er sich quasi aufdreht. Also die Licht dreht sich quasi zu seiner rechten Seite auf und lässt den Ball dann so durchlaufen und spielt dann einen total wilden Pass, irgendwie halb gegrätscht und irgendwo ins Zentrum rein. Ist natürlich die Frage, welches Kommando Jan Sommer De Ligt hinten gegeben hat, ne? Ob er jetzt sozusagen sagt, hey, dreh auf oder hast Zeit, wie auch immer. Das weiß man jetzt von hier aus nicht, kann man jetzt nicht sagen. Aber dass er die Spielöffnung jetzt in dem Spiel generell nicht immer on point war, würde ich jetzt schon sagen von Jan Sommer, dass da immer mal wieder Schwächen zu sehen waren oder einfach Unsauberkeiten zu sehen waren oder jetzt wie hier in dem Fall eine vermeintliche Misskommunikation mit in Faktor war. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den sich Jan Sommer angreifen lassen muss.
Ja, das ist auf jeden Fall ein viel, viel größerer und wichtiger Punkt als Körpergröße, so, weil das, das hat, glaube ich, einen viel größeren Impact aufs Spiel als seine Körpergröße, so Geschichten. Also wie du sagst, wir wissen jetzt nicht, ob Sommers Kommando war oder De Ligt einfach verkackt hat oder was auch immer. Aber ich finde, das sollte mehr in den Fokus rücken als seine Körpergröße.
Genau, das auf jeden Fall. Du hast es ja eigentlich vorhin auch schon mal angesprochen, dass man diese Hintertor-Perspektive sehr, sehr gut sieht, welche Schrittfolge da Jan Sommer macht. Du hast es eigentlich angesprochen, also man kann ihm da jetzt keinen großen Fehler unterstellen. Jan Sommer weiß um seine Körpergröße. Ne? Man sieht, wie er quasi einen Kreuzschritt macht, also übersetzt quasi das rechte Bein über das linke und anschließend zieht er das linke Bein nach und drückt sich mit dem linken Bein ab und geht dann in die Streckung rein, wählt allerdings die untere Hand und an der Stelle würde ich ihm Stunden dann den Vorwurf machen, dass er da die falsche Hand gewählt hat, nämlich die untere Hand und eben nicht übergegriffen hat in feinster Oli Kahn-Manier.
Genau.
genau, und das, ja, es ist so, dass Jan Sommer das nicht wirklich im Repertoire hat, also das ist halt ein Keyword, der sehr, sehr oft einfach immer die untere Hand nimmt, hat irgendwie einen Vorteil, wenn man jetzt die untere Hand verwendet, dass man eher Spannung so im Rumpf drin hat und nicht einfach wie so ein nasser Sack dort so abkippt, aber das Problem ist halt, dass gerade bei Schüssen über Kopfhöhe gibt es hier halt trotzdem mehr Reichweite, wenn du halt übergreifst so. In dem Fall hätte Jan Sommer halt, finde ich, die rechte Hand eher nehmen müssen, um sich da noch weiter hochzuschrauben. Natürlich kannst du auch nicht in jeder Szene dort übergreifen, also wenn du dort das bei alles, was Schüsse unterhalb der Kopfhöhe sind oder so Schulterhöhe, bisschen tiefer auch noch, musst du halt die seitliche Hand nehmen, damit du eben mehr seitliche Reichweite bekommst, die du eben nicht hast, wenn du übergreifst. So. Dafür schaffst du halt eher diese Bälle aus dem Kreuzeck, so im wahrsten Sinne des Wortes, da rauszukratzen. Und das würde ich ja Jan Sommer an dieser Stelle jetzt unterstellen, aber es ist trotzdem ein Keyword, der das jahrelang nie gemacht hat und damit trotzdem auch sehr, sehr oft einfach, sag ich mal, zu 99% der Zeit sehr, sehr gut gefahren ist. Dass es halt jetzt so viele Gegentore, die halt über Kopfhöhe da einschlagen, gibt, das ist, finde ich, auch derzeit nicht der Normalzustand. Dass Jan Sommer in der Vergangenheit immer mal Probleme hatte mit Fernschüssen, erinnert bloß letzte Saison irgendwie ans Derby gegen Köln, war, glaube ich, das Hinspiel, als er dort auch so ein oder zwei Fernschuss-Gegentore kassiert hat oder gegen Stuttgart vor zwei Jahren von Mavropanos, als er dort ins Innenpfosten reingetroffen hat, so ein Flachschuss war das, waren alles Flachschüsse, so und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt per se daran liegt, dass Jan Sommer zu klein ist, weil er Fernschüsse kassiert. Und manchmal kann es ja einfach sein, dass du halt durch deine, sag ich mal, nicht immer falsche Technik, aber Jan Sommer ist ja trotzdem auch ein Keeper, der oftmals so sehr, sehr tief in so einer tiefen Hocke steht. So, glaube ich, Alex Trücker hat es mal mit einem hockenden Frosch da verglichen, der den Ball dann auch oft hinterher schaut. Also Jan Sommer hat vorher schon Fernschuss-Gegentore kassiert und vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt die Verantwortlichen bei FC Bayern darum um diesen Umstand wussten, ne, dass er hin und wieder so anfällig ist bei Fernschuss-Toren. Aber das ist ja schon krass, wie oft man so Gegner derzeit dort aus der Distanz schießen lässt und die Bälle dann halt auch reingehen. Das gehört leider auch zur Wahrheit zu, dass die Schüsse einfach auch sehr, sehr gut waren. So, ne?
Definitiv, ja.
Und deswegen, an der Stelle würde ich halt schon sagen, also, weil du es auch sagst, also weil wir jetzt immer davon sprechen, dass Jan Sommer ja immer ein Top-Torhüter war und Weltklasse und so, ist alles richtig, aber derzeit strahlt er einfach nicht die Weltklasse aus. Das, finde ich, sieht man auch an dieser Szene eher noch als an dieser Szene gegen Rodri. So, Kramaric, auch schwieriger Freistoß, macht er trotzdem alles gut, aber wenn es aktuell richtig gut läuft bei dir, fischst du sowohl den gegen Schmidt als auch gegen Kramaric vor ein paar Wochen gegen Hoffenheim dort. Ne? Aber wie gesagt, wird man jetzt auch sehen, wie es da auch weitergeht, aber in jedem Fall spannend zu sehen, dass es da immer wieder zu solchen ungünstigen, als Torhüter-Sicht ungünstigen Momenten da kommt. Ne?
Ja, safe.
Okay, dann lassen wir mal noch weiterschauen zu den letzten beiden Spielen, die wir jetzt hier noch vor der Brust haben. Und zwar einmal Hertha gegen VfB Stuttgart. Und da dieses 1:1, was, doch 1:1 war es, glaube ich. Ja, genau. Nee, 2:1. Nee, 2:1. Genau, 2:1 war es von Florian Niederlechner, der sein erstes Tor für den neuen Verein erzielt hat. Wir haben dann einen seitlichen Freistoß von Luca Bacchio, der mit Schnitt zum Tor gegeben wird. Da dauert es mal so 7-8 Meter vom Tor auf. Und dann springt Niederlechner dort rein. Bredlo steht 2-3 Meter vor seinem Tor. Oder ja doch, lässt es 2 Meter vor seinem Tor sein. Wartet recht lang und dann kurlert der Ball trotzdem irgendwie so ganz unglücklich durch seine Beine, als er sich in den kleinen Block reinstellt. Welchen Eindruck hast du jetzt von diesem Gegentor? Weil in der Konferenz hat Jonas Friedrich dort, war sein erster Eindruck, es war auf jeden Fall ein Torwartfehler. Und dann hat er dann auch zurückgerudert, haben wir dann dazu nochmal kurz geschrieben, liebe Grüße an der Stelle. Aber wie ist dein erster Eindruck zu diesem?
Ich habe das Spiel auch gesehen, war auch mein erster Eindruck, dass es ein fast schon klarer Torwartfehler war.
Okay.
Ja, je öfter man sich das ansieht, umso mehr sieht man, wie hässlich dieser Ball einfach nur ist, weil der Freistoß geil hässlich für zum Verteidigen einfach geschossen ist. Niederlechner da alles reinlegt, um noch dran zu kommen. Ist so ein bisschen das alte Spiel, dass wenn der Torwart irgendwie dran ist, ja, also und auch eine Bewegung zeigt, dass man dann halt übertrieben schnell den Eindruck bekommt, oder der Eindruck vielleicht auch so bleibt, dass da ja eine bessere Abwehr möglich gewesen sein sollte, um zumindest den Ball irgendwie weg vom Tor zu bringen. Beispielsweise, wenn er den nur irgendwie abklatscht und der dann nach vorne fliegt und dann, keine Ahnung, Niederlechner im zweiten Versuch den reinschiebt, hätte ich es nicht so, glaube ich zumindest, nicht so direkt als Torwartfehler wahrgenommen, weil wie gesagt, der Ball echt sehr hässlich war. Aber so bleibt auf jeden Fall was übrig, weil er halt auch so mit diesen Händen, mit den Händen so schwingt und dann denkt man, ja, nimm doch mit den Händen, mit diesem Schwung, geh doch zum Ball, aber das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Also ich würde es jetzt, um das abzuschließen, nicht als klaren Torwartfehler sehen, aber schon als
eine Beteiligung so, ne?
Ja, so gerade wenn du einer der besten Bundesliga-Torhüter sein willst, dann verlange ich von dir, dass du den besten erklären willst. Und es ist Bredlo, nicht meiner Meinung
nach. Ja, okay. Also ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil ich finde, dass halt, du hast schon gesagt, das ist so ein hässlicher, ekelhafter Ball für ein Tor, weil du musst so brutal lang warten und kannst quasi erst im letzten Moment irgendwie reagieren und agieren, ehe du da zum Ball gehen kannst oder auf den Ball irgendwie reagieren kannst. Und da würde ich Bredlo eher den Vorwurf machen, dass er sich da nicht noch weiter nach hinten absetzt. Also, ich hatte es eingangs angesprochen, da steht so ein, zwei Schritte von der Linie entfernt, dann geht er noch den Schritt klar zurück, dass du vielleicht bestenfalls irgendwie einen halben Schritt oder so vor der Linie stehst oder sogar auf der Linie stehst, dass du noch mal ein bisschen mehr Reaktionszeit hast, weil ein bisschen mehr da hinten glaube ich, dass er den Ball dort noch hätte besser einschätzen können, weil Niederlechner schießt dann sozusagen aus 5,5 Metern dann so ab oder kommt so ganz leicht noch an den Ball, und Bredlo macht ja rein technisch gesehen erstmal, indem er sich dort in diesen kleinen Block reinstellt und er versucht eben diese jetzt so eine zwischen seinen Beinen irgendwie durchzuschützen und halt sich irgendwie dort reinzustellen, macht er eigentlich gut, dass der Ball dann auch noch so räudig durch seine Beine noch durchgeht. Und was heißt richtig durchgehen, tut er ja auch nicht. Also Ito klärt den Ball dann so noch ganz kurz hinter der Linie. Also es war ja wirklich maximal unglücklich aus Torhüter Sicht. Da kommt dann auch noch sehr viel zusammen. Aber ich glaube, den Hauptgrund, dass er beides nicht gehalten hat, liegt wirklich darin, dass er nicht weit genug hinten an der Linie stand und sich irgendwie Reaktionszeit verschattet. Wir hatten dann auch beim Spiel zwischen Bochum und Gladbach dort auch so eine Szene, als Jonas Omlin dort auch so einen Ball verteidigt hat. War ein bisschen anders, weil der Schuss eher klar aufs Tor ging, aber da war dann, glaube ich, auch noch Ortiz oder sowas, ist da noch halbwegs an den Ball reingekommen, also der Bochumer Verteidiger. Und so konnte Jonas Omlin den Ball dann auch nur von der Linie quasi so wegbaggern, weil er auch recht lang warten musste. Aber da hat er sich eben so diesen entscheidenden Schritt oder anderthalb Schritte Reaktionszeit mehr genommen. Ne? Und es sind halt immer so diese ganzen winzig kleinen Kleinigkeiten, die da manchmal darüber entscheiden, ob man jetzt einen Ball aus kurzer Distanz hält oder nicht. Aber wie du vorhin schon sagtest, ne, wenn wir jetzt die Szene bloß noch weiterspielen, er pariert das Ding, lässt das Ding sicherlich nach vorne irgendwie abwehren, es sei denn, er klärt ihn irgendwie zu seiner rechten Seite oder sowas. Dann, wo viele Stuttgarter waren, dann geht der Ball nicht rein, aber wie soll es dann weitergehen, wenn der Ball nach vorne abwehrt? Da kommt dann irgendwie so ein Jovetic oder so. Also es wäre in jedem Fall eine brutal ekelhafte Szene für einen Torhüter gewesen, wenn du den Ball halt nicht festhalten kannst. Deswegen nehme ich Bredlo da schon sehr in Schutz, dass es für mich kein klarer Torwartfehler war. So, bestenfalls wirklich so ein kleiner Positionsfehler, aber auch da, es geht halt auch brutal schnell, weil er halt abwarten muss, kommt Niederlechner ran, kommt er nicht ran und so weiter. Also das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, kann er besser lösen.
Was ich nur noch ganz kurz ergänzen möchte, warum bei mir wahrscheinlich so der Eindruck von eher einem Torwartfehler ist, dass der Ball ja eben komplett trotzdem auf ihn geht, weißt du?
Also ja, genau,
der Ball, wäre das irgendwie nur leicht platziert neben ihn, brauchen wir nicht reden, dass du aus 3 Metern Entfernung keinen platzierten Ball halten kannst. Auch, ne? Also das ist gar keine Diskussion. Aber dadurch, dass der Ball ja auf ihn geht, auch wenn es dann natürlich durch die Beine und immer noch kurze Distanz ist, es so der Eindruck, der dann, entsteht. Aber
ist doch gut, dass wir uns da mal an der Stelle uneinig sind. Dass,
ja, ist natürlich gut, aber es tut mir auch ein bisschen weh im Herzen dann immer, wenn wir nicht einer Meinung sind.
Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ob du jetzt mit dem Twitter-User Zerstreuungsfuß, Micha ist, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Freiburg-Fan, der, glaube ich, auch hier irgendwo in Leipzig wohnt. Liebe Grüße an der Stelle, wo auch immer du dich hier in Leipzig befindest. Stell dir jetzt bloß nochmal die Frage, ob Marc Flecken bei diesem 0:1 von Kevin Campbell, ob Marc Flecken da irgendwie hätte besser reagieren sollen, also mehr Druck ausüben sollen, meinte
ich. Genau, also es ging ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, um die Frage, ob er hätte früher oder schneller rauskommen sollen, oder? Das war so das, genau, also würde ich einfach mal mit Nein beantworten. Also wenn man die Szene so als Ganzes betrachtet, Leipzig kombiniert sich fast von der Mittellinie oder ja 10, 15 Meter hinter der Mittellinie innerhalb von 8 Sekunden oder 9 Sekunden bis zum Tor. Also ging alles sehr schnell, plus dieser letzte Doppelpass, den Campbell spielt, ist ja im Prinzip kein Doppelpass, sondern ich weiß leider nicht, welcher der Freiburger Verteidiger das war, aber blockt den Ball ja, aber spielt ihn dadurch direkt zurück zu Campbell und sobald Flecken das erkennt, das ist ja schon so ein bisschen Ping-Pong ja irgendwie gewesen, aber sobald Flecken wahrnimmt, dass Campbell den Ball da wieder zurückbekommt, zögert er ja eigentlich nicht, sondern macht Druck, geht raus, versucht da zu blocken, Campbell zu stören, aber hat dann eigentlich kaum eine Chance, weil der Ball so tippelt und Campbell gut abschließt, was sind das, 8 Meter, 9 Meter vom Tor oder so, deswegen würde ich diese Frage mit Nein beantworten. Widersprechen wir uns wieder, Sascha?
Nein, also ich bin da auch komplett bei dir. Ich kann der ganzen Ausführung nur zustimmen. Derjenige, der den Ball dort nochmal so Ping-Pong-mäßig, wie du es schon sehr gut beschrieben hast, an Campbell zurückbrachte, war Gulde, der den unglücklich ablenkte. Dadurch wird es für Flecken einfach brutal schwer, weil er eigentlich erst so in die andere Richtung ist oder ausgelegt ist, dass der Ball quasi zu Fleckens linker Seite kommt. Und dann muss er irgendwie so schnell wieder nach vorn kommen und in der kurzen Zeit kannst du die Distanz gar nicht so krass verkürzen, dass du da so eine klare 1-gegen-1-Situation dabei hast. Und das auch keine klare Szene war, in der man sagen hat, okay, du musst es auf jeden Fall hinten bleiben oder du musst es auf jeden Fall vorschieben. Und er hat sich eben fürs Vorschieben entschieden, so was halt, finde ich, auch die richtige Entscheidung am Ende des Tages war, weil es, also Campbell, du hast angesprochen, wie 7-8 Meter vorm Tor dann war, da kannst du als Keeper dann irgendwann schon mal rausrücken, so, ne? Muss man auch dazu sagen. Von daher würde ich da jetzt Flecken nichts attestieren an irgendwelchen Fehlern, auch wenn ich finde, dass Flecken komischerweise gegen RB immer so ganz komische Spiele dabei hatte. Also ich habe mich ja irgendwie letztes Jahr dasselbe Duell in der Hinrunde, was in Leipzig stattfand, hat Flecken auch so eine ganz komische Partie dabei gehabt. Oft so ein Spielaufbau sehr, sehr unsauber gewesen. Auch das Pokalfinale letztes Jahr, wo er bei diesem Gegentor da auch nicht so gut aussah. Jetzt gut unter der Woche, das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig war jetzt, da konnte er bei Toren, finde ich, sehr, sehr wenig machen, auch wenn da irgendwie einige, oder jemand hat da irgendwie geschrieben, dass Flecken da irgendwie einen lustlosen Auftritt gemacht hat und ein guter Keeper da vielleicht 3 von 4 Toren hält, so, also war auch ganz, ganz, ganz wild. Aber ja, ich mache jetzt Flecken an der Stelle jetzt keinen Vorwurf, wenn ich manchmal gerade in solchen Spielen gegen Leipzig da schon schlechtere Leistung von ihm gesehen habe. Also es war jetzt nicht das große Problem an der Stelle.
Ja gut, gut, dass wir uns da wieder einig sind.
Ja, immerhin, das ist ein versöhnlicher, ein ganz versöhnlicher Abschluss, mein Lieber.
Kann ich heute wieder gut schlafen.
Ach, das freut mich doch. Ja gut, ist auch schon fast um eins, da kannst du fast schon ins
Bett gehen. Das ist gleich so ein Mittagsnap auf jeden Fall.
Sehr gut, freier Journalist müsste mal sein.
Ja.
Die Journalie, genau. Ja, Johannes, schön, dass du wieder hier mit dabei gewesen bist. Und nach 6 Wochen Urlaub gefühlt, kann man das ja auch mal wieder machen.
Schon. Ich will das hier klarstellen, ich war 3 Wochen im Urlaub, es waren nicht 6 Wochen. Das war nur für den Joke, habe ich da mitgespielt, aber es waren nur 3 Wochen.
Okay, sehr gut, am Ende kommt es doch noch raus. Schön, aber dass du dir die Zeit genommen
hast. Es hat mich sehr gefreut, ja, vielen Dank, Sascha, das macht immer so Spaß, du weißt das, ich bin gerne hier und auch cool für die Nische zum südamerikanischen Fußball. Mein Podcast ist ja ein bisschen... ja, eben auch urlaubsbedingt und arbeitsbedingt gerade eingeschlafen, aber im Mai haue ich auf jeden Fall wieder was raus.
Das
einfach nur zur Info und Werbung.
Ja, nee, sehr gut. Wo, wenn nicht hier? Yes. Deswegen werden wir das natürlich alle mit großem Interesse weiterverfolgen, wie es natürlich einerseits hier in der Bundesliga weitergehen wird in den letzten 3 Spieltagen und andererseits natürlich dann auch, wie es da in Südamerika weitergehen wird bei Golo Nipico beziehungsweise bei dir auf dem Twitter-Kanal. Wird alles verlinkt. Sir. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hat mich auch sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns natürlich alle in der nächsten Woche. Dann ist Adam wieder mit dabei. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschö.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, in it comes, Alisson, oh, would you believe it?
Still going, Salah, Courtois again,
what a save,
fantastic save.